Hallo und herzlich willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Mein Name ist Michael Schütt und ich arbeite bei Bestattungen Michael Schütt. In der aktuellen Folge werden Themen wie Suizid und Depressionen angesprochen. Wenn du hier Hilfe brauchst, wende dich bitte an die Telefonseelsorge unter telefonseelsorge.de oder rufe eine der folgenden Telefonnummern an. 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Oder du meldest dich bei uns unter 040 81 81 13 und wir geben dir die Kontaktdaten dann noch einmal gerne durch. Natürlich findest du die genannten Daten auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Und nun viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen bei Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Und mir gegenüber sitzt heute Anja von Kampen. Hallo.
Hallo, Sonja.
Stell dich gerne einmal vor.
Ich bin ursprünglich Medienpädagogin, dann aber ganz schnell auch ins Fernsehen gegangen. Also bin ich Fernsehproduzentin geworden, mit sehr jung. Mit 22 habe ich die Firma aufgemacht mit einer Partnerin und bin später durchs Kinderfernsehen immer mehr in den Erklärbereich und in die Animation gekommen und habe da so meine Leidenschaft gefunden, eigentlich sowohl im Arbeiten für Kinder als auch im Erklären von schwierigen Dingen.
Klasse.
Und gerne mit Animationen beispielsweise heute und genau.
Ja, und du bist nicht alleine gekommen, in Anführungsstrichen, weil du hast Knietsche mitgebracht. Magst du Knietsche erklären?
Genau, wenn ich unterwegs bin heutzutage, ist es meistens mit meinem kleinen alter Ego, der heißt Knietsche und ist ein Junge, der nicht perfekt ist, aber sehr schlau. Der hat ein bisschen einen runden Bauch, immer einen Schnürsenkel offen, was Erwachsene nie sehen, Kinder sofort.
Ja, doch, ist mir heute aufgefallen, ja, in der Tat.
Und genau, und der macht sich Gedanken über Dinge des Lebens. Der ist auch entstanden im ARD-Kinderfernsehen zur Themenwoche Leben mit dem Tod. Das heißt, er ist wirklich mit dem Tod auf die Welt gekommen. Da durfte ich in Mexiko drehen und in Nepal, in Ghana. Also ich bin bekannt dafür, gerne unterwegs zu sein und zu reisen in fremde Länder und sollte aber auch den Tod erklären und da ist Knietsche entstanden.
Ja. Das war die Initialzündung dann.
Ganz genau. Und da hat er gleich mal losgelegt und das ist so eingeschlagen, so eine leichte Art, eine neue Art und Weise zu finden, über den Tod zu sprechen. Das gab's damals anscheinend noch nicht, weil es so explodiert ist. Und von da an hat sich das alles so ein bisschen verselbstständigt.
Ja. Es gibt das Buch Knietsche und der Tod, alles über die normalste Sache der Welt. Warum glaubst du, ist das so unnormal geworden, über den Tod zu sprechen?
Es ist ja nicht überall auf der Welt unnormal. Es ist in unserer Kultur unnormal und auch nicht da überall. Ich finde, es passiert auch sehr, sehr viel. Aber ich bin beispielsweise, also nach den Filmen sind Bücher entstanden. Ich habe in der Recherche für die Sendung gemerkt, es gibt kein Sachbuch. Kinder sind aber wahnsinnig interessiert daran, über den Tod auch zu sprechen. Das ist in jedem Buch, kommt das vor. Also die coolsten Helden sind Halbwaisen oder Waisen.
Stimmt.
Bis hin zu Harry Potter, dort wird auch gestorben, Cedric oder Dobby der Elf. Also die Kinder begegnen dem Tod, aber es soll mit ihnen nicht darüber gesprochen werden. Meistens aus guten Gründen, also aus Schutzideen, Schutzvorstellungen, aber eher wohl auch aus der Angst von Eltern heraus, nicht die richtigen Worte zu finden oder weil sie selber Ängste haben. Und daran arbeite ich viel, dass ich versuche, wirklich diese Ängste, die es in der Gesellschaft hier gibt, die nicht bei den Kindern sind, gar nicht erst aufkommen zu lassen, wenigstens in dieser neuen Generation. Und genau, deshalb ist es halt auch so wichtig, mit denen wirklich auch zu sprechen und ihnen die Möglichkeit zu geben.
Ja, jetzt hast du eben schon ein bisschen gesagt, dass für mich ist es schon ein ganzes Knietsche-Universum. Also ihr habt
das große Buch Nietzsche und der Tod. Es gibt mittlerweile einen Film darüber oder kleine Filmchen.
Viel inzwischen. Also es hat alles mit den Filmen angefangen. Die sind immer 3 Minuten lang. Aus den Filmen sind dann Minibücher entstanden. Da gibt es im Moment 16 zu unterschiedlichsten Themen. Also nicht nur Tod, Trauer, Bestattung, sondern auch Freundschaft oder Glück. Also wir decken schon eine komplette Range an auch Gefühlen und Werten ab. Aber es ist durchaus ein Schwerpunkt, Tod und Trauer. Deshalb ist auch das Sachbuch ein Bestseller geworden und viel im Gespräch, weil es eine Möglichkeit ist, wirklich Wissen erstmal zu haben und Gesprächsaufhänger zu finden.
Mhm. Das finde ich auch fantastisch in dem Buch, weil immer ganz zum Schluss nochmal kommt, wie denkst du darüber? Wie findest du das? Wie würdest du gerne?
Das ist immer meine Herangehensweise, dass ich letztendlich ins Gespräch versuche zu gehen. Also auch in den Minibüchern sind hinten immer Fragen drin, die den Leser, die Leserin, egal in welchem Alter, auch zum Weiterdenken anregt. Oder wenn man es gemeinsam noch liest, ob in der Schule oder aber mit Eltern oder Großeltern, dass man dann gemeinsam auch über bestimmte Themen noch weiter nachdenken kann.
Ja. Und du hast die Knitschifizierung, gestartet. Magst du kurz erläutern, was das bedeutet?
Ja, die Knitschifizierung ist eine bundesweite Initiative, die darauf beruht, dass ich einfordere mit unterschiedlichen Partnern, dass jedes Kind das Recht hat, kostenfreien Zugang zu umfangreichem und leichtem, teilweise auch sogar noch lustigem Wissen über den Tod zu haben. Es ist etwas, was in jedem Leben passiert, auch wenn man klein ist. Also es ist nicht möglich, dass einem der Tod nicht begegnet. Und ich finde, Kinder haben Recht darauf, auch Bescheid zu wissen und ihre Fragen stellen zu können. Und wenn es keine geeigneten Erwachsenen gibt, die die richtigen Worte finden, dann soll es wenigstens Literatur geben und Filme. Die Filme sind sowieso kostenlos. Die findet man bei uns auf der Seite knitsche.com und bei YouTube.
Ja.
Und die Bücher werden in dieser Initiative dann an alle Schulen gegeben, sodass die in der Schulbibliothek stehen und kostenfrei erreichbar sind für die Kinder.
Ja, also dass man einsehen kann.
Ganz genau. Ja. Also man kann es nehmen, man kann im Unterricht darüber sprechen, man kann aber auch sich wirklich nach Hause holen und sich selber reinfühlen in das, was mal passieren wird. Und ich sage immer, das ist auch aufgebaut wie ein Tablebook. Wenn man gerade einen Sterbefall zu Hause hat, sollte man nicht darüber lesen, was mit den Maden passiert und wie schnell die einen Körper auffressen. Mhm. Aber kleine Biologen interessiert das, brennend sogar. Und aber es ist auch über Abschied nehmen, gibt es Kapitel oder eben auch.
Ja, oder das Trauertier ist ja auch mit drin.
Genau, das gehört zum Abschied mit dazu. Das geht dann in Trauer über. Und da ist auch etwas passiert, was das erste Mal eigentlich war, dass es andersrum gelaufen ist. Also im Sachbuch ist ein Kapitel die Trauer und da gibt es das Trauertier. Ja. Das ist etwas, was in dich einzieht. Und du weißt nicht, was es ist. Du hast einen Verlust, es schmerzt, du fühlst dich verändert, du weißt nicht genau, was das ist. Und ich habe versucht, das zu vergleichen mit Tieren. Also du kannst müde werden und schlapp wie eine und langsam wie eine Schnecke, dich verstecken wie ein Maulwurf. Du kannst aber auch wütend werden wie ein Tiger und angriffslustig. Und das passiert mit dir. Du kannst da auch nichts dafür. Und das ist etwas, womit du dann leben musst, eine bestimmte Zeit lang, deine Trauerphase entlang. Und irgendwann im Idealfall zieht das auch wieder aus und packt seine Sachen. Und das ist für alle, also nicht nur Erwachsene, Kinder, sondern auch für Erwachsene und gerade auch für alte Leute sehr, sehr anschaulich. Und daran habe ich gemerkt, also ich wurde bei einer Lesung von einer bestimmt 85-jährigen Frau, die versuchen oft mich alleine dann danach abzufangen und die stellte sich dann vor mich und sagte, ich bin heute das erste Mal draußen nach über einem Jahr, weil ich das gehört habe. Und was soll ich denn machen, wenn mein Trauertier nicht ausziehen will? Und das war wirklich so ein Aha-Moment für mich. Also was das eigentlich bedeutet, was das sofort den Menschen klar ist, was damit gemeint ist und dass es auch eine Erklärung ist und die konnten damit umgehen und deshalb ist daraus dann auch ein Minibuch geworden.
Ja.
Also das ist und dann auch danach erst der Film entstanden. Also manchmal dreht sich das auch inzwischen um.
Ja. Ja, ich glaube, jeder kennt diese Art von Trauertier, weil man muss ja nicht jemanden verloren haben durch den Tod, sondern weil man eine Freundschaft zerbricht oder ähnliches. Daher kenne ich es nämlich sehr gut, dass man so ein, dass auf einmal so dunkle Wolken aufziehen, und ich finde die Beschreibung mit dem Trauertier halt fantastisch, und es zieht halt wirklich irgendwann wieder aus und dann nimmt man wieder ein bisschen aktiver am Leben teil.
Ja, im Idealfall. Also wenn, ja. Das würde ich jetzt, weil es doch auch an Kinder gerichtet ist, würde ich das da nicht so sagen. Aber wir wissen natürlich, dass das auch nicht weggehen kann. Also was kann sich auch in der Depression festigen, oder es ist so traumatisch, dass da wirklich richtig psychologische Hilfe ran muss. Das würde ich jetzt bei Kindern nicht sagen, weil der Idealfall und auch in der Regel verwandelt sich das dann.
Ja.
Die Trauer wird nie weggehen, aber sie ist irgendwann friedlich, und du kannst wieder erzählen von dem, den du verloren hast oder was du auch immer vermisst, und kannst vielleicht auch sogar schöne Geschichten erzählen. Mhm. Das ist am Anfang fast unmöglich, ohne wieder zu weinen, und man will es nicht unbedingt, aber wenn man da ist, angekommen ist, ist schon mal auf jeden Fall vieles besser wieder im Leben.
Ja, das stimmt. Wie viele Menschen arbeiten an so einem Projekt? Weil das machst du ja nicht alles selbst. Also hoffe ich, dass du es nicht alles selbst machst.
Knietsches Teamarbeit auf jeden Fall. Am Anfang im ganz Kleinen, also habe ich mit zusammen mit meinem Kollegen und Mitarbeiter Fiete Müller das zu zweit erstellt. Plus immer bei uns ein Junge, der uns die Stimme schenkt. Mhm. Ist mir auch wichtig, dass da wirklich auch Kinder mitarbeiten können, auch immer in der Recherche und bei allem, was ich mache. Ich habe geschrieben und gezeichnet mit wenig Hochbegabung, was inzwischen sich verändert hat. Also das gibt noch bei YouTube die Folge zu sehen, die heißt dann Knietsch und der Tod Original. Da sieht man schön die abstehenden Ohren. Das sieht halt ein bisschen so aus, wie wenn ein Kind das malen würde und nicht wie ein Profi. Inzwischen haben wir auch ein Illustratorenteam und Animatorenteam. Also wir sind jetzt zu viert. Okay. Und damit machen wir auch wirklich alles, was wir in der Welt, ob das Unterrichtsmaterialien sind, die Bücher oder, also wir haben auch einen Verlag sozusagen im Unternehmen integriert, und das ist einfach ein richtig schönes kleines Unternehmen.
Definitiv. Also es klingt nach einer sehr schönen Arbeit.
Ja, das macht auch wahnsinnigen Spaß. Also allein die Vorbereitung, um in so ein Thema einsteigen zu können, um so eine Essenz von 3 Minuten oder was gerade die Minibücher betrifft oder aber auch die Kapitel im Buch. Es ist immer so, man kann ja nicht alles an Informationen und Wissen einfach runterquatschen, sondern es ist so, dass ich immer sozusagen ganz, ganz, ganz viel wissen muss und daraus dann eine Essenz mache, die auch noch möglichst unterhaltsam sein soll. Und ich finde immer, dass es sehr, sehr gut ist und ratsam, wenn man bei solchen Themen auch Humor einbauen kann. Das schaffen wir auch in den meisten Fällen. Bei Trauer war ich an meinen Grenzen. Da ist wirklich nur wenig Spielraum dafür. Da habe ich mehr einen Fokus dann auch auf Hoffnung und Erklärung. Also da versuche ich wirklich eher den Schmerz zu nehmen, als lustig zu sein. Aber in den anderen Folgen ist das schon auch ein ganz wichtiges Moment, was dazugehört zu den Nietzsche-Geschichten.
Ja. Ihr bekommt bestimmt Rückmeldungen. Unterscheiden die sich von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen?
Also tatsächlich habe ich mit Nietzsche in Personalunion, wir haben einen wirklich großen Fan-Club, also in bestimmten Bereichen. Also wenn ich über die Leben und Tod gehe, dann kennt man mich. Das ist eine Messe, die einmal in Bremen einmal pro Jahr und einmal in Freiburg ist. Und die Trauerbegleitenden in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, aber auch, würde ich sagen, kennen mich. Die Bestattungsunternehmen, gerade die offen sind für Kinder, nutzen die Minibücher als Giveaways oder um mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Oder wenn sie das Beratungsgespräch haben, auch, was ich absolut wichtig finde, mit Kindern zu integrieren, aber nicht zu langweilen, dann sozusagen laden sie ein, die auch teilzunehmen, bieten denen aber trotzdem noch ein kleines Buch an, um sich auch an der Seite ein bisschen beschäftigen zu können.
Ja.
Also das ist oft auch einfach, da gibt es auch dann Knietsche und die Bestattung beispielsweise. Also wenn man da ist, in den Hospizen wird damit gearbeitet. Da habe ich jetzt gerade Jena, die machen die ganzen Weihnachtsgeschenke mit Knietsche. Da gibt es eine Spende. Also wir werden ganz oft aus unromantischem Geld werden sehr liebevolle Knietsche-Bücher und die werden dann direkt umgewandelt als Spende. Und das ist natürlich eine sehr schöne Tendenz auch.
Ja.
Weil die sich die auch wünschen, das ist großartig. Weißt du? Dass die Hospize werden ja auch viel unterstützt und das ist auch gut so und soll auch so weitergehen. Aber dass die wirklich auch sagen, ach, wenn wir uns was wünschen dürfen, wünschen wir uns Knietsche.
Ja, super. Ja. Und gibt es so 1:1 Rückmeldungen, also wirklich von Erwachsenen, was halten Erwachsene von dem Buch?
Ja, also ich habe jetzt gerade bei Instagram, da kam eine neue Lieferung, ich habe irgendwas erzählt und da hat mir gerade eine Mitarbeitende von einem Elternhaus erzählt, die regelmäßig auch bestellen und die hat drunter geschrieben, es gibt niemanden, der Gefühle schöner und liebevoller erklären kann als wir und das ist natürlich immer ein großes Kompliment und dass wir einfach, das ist von allen Seiten, dass wir hilfreich sind. Ja. Also wir, ich nenne das immer, wir verschenken Worte, die schwer zu finden sind in so einer Situation und die sind auch Elternteile sind absolut überfordert, diese Worte alleine zu finden. Also es gibt Einzelfälle, die das sind. Es gibt natürlich auch Eltern, die Bestatter sind oder Trauerbegleitung machen. Aber im Normalfall ist das ein echt schweres Thema. Zumal man auch nicht vergessen darf, dass die ja oft selber trauern.
Ja.
Wenn dein Vater stirbt, bist du erstmal so zerstört selber.
Nicht out of order.
Und dann mit deinem Kind noch so zu sprechen, dass du dem Ängste nimmst und es teilhaben lässt, aber das Kind spürt die ganze Zeit, wie traurig du bist und will dich auch nicht nerven oder dich noch trauriger machen. Für ein Kind ist es ja nicht schlimmer als eine traurige Mama oder ein trauriger Papa. Das ist ja furchterregend. Und deshalb gehen die da auch nicht rein. Mhm. Und du kannst dir die Euphorie nicht vorstellen, wenn ich in Schulen bin, wie die Kinder, meine Währung ist, sind Hacks. Ich werde umarmt, wenn ich da rausgehe. Und das sieht man auch an den strahlenden Gesichtern, wenn da Bilder entstehen. Die sind so dankbar und glücklich und nutzen das. Die stellen so viele Fragen. Mhm. Also es ist nicht selten, dass ich auch gefragt werde, ob wir die nächste Stunde dann platzen lassen, die Lehrer, und fragen, ob ich eventuell noch ein bisschen Zeit dranhängen könnte, weil die Kinder nicht weggehen wollen.
Ja.
Und daran merkt man das. Das ist immer so, ja, wichtig, auch das den Erwachsenen zu erzählen, dass deren Vorstellung komplett falsch ist.
Ja.
Die sind nicht ängstlich, die sind neugierig.
Und total. Also ich habe es erlebt, wir haben jetzt vor kurzem mit Konfirmanden gearbeitet und haben das ein bisschen größer aufgezogen mit 4 Stationen, mit 4 verschiedenen unterschiedlichen Themen und das war fantastisch. Und die waren alle dabei und haben Fragen gestellt und das ging teilweise richtig tief. Und da merkt man einfach so, das muss man nicht wegschweigen, sondern man kann einfach mal am Abendbrotstisch drüber reden.
Mhm. Und das ist auch, man merkt auch, wie unterschiedlich das in den unterschiedlichen Altersstufen auch ist, dass die Jüngeren natürlich noch blumiger und neugieriger rangehen bei den, ich war jetzt in der 10. Klasse, gerade da geht das ganz schnell auch um Suizid und um Depression und um mangelnde Möglichkeiten von psychologischer Unterstützung. Also die sind schon sehr, sehr weit. Also die sind mir manchmal schon fast zu erwachsen. Das ist dieser Sprung, wo die so rauspoppen aus der Kindheit, Richtung Erwachsenentum oft so streng sind und so kopflastig, dass die hoffentlich irgendwann wieder ein bisschen so zurückgehen und wieder leichter und spielerischer werden. Aber das sind wahnsinnig interessante Gespräche, die man da hat und die einen auch wirklich auch zum Denken bringen, was in unserer Gesellschaft eigentlich alles noch getan werden muss, um da nicht auf eine Katastrophe auch zuzusteuern.
Ja, weil es ist die normalste Sache der Welt.
Darüber zu sprechen, ja, und aber auch Hilfestellung anzubieten, wenn aus Mobbing Suizid wird beispielsweise. Also das ist ja, weißt du, in Teilbereichen, die auch nicht richtig, das ist bei mir ein Randbereich, aber Mobbing ist halt auch eins von Knietsche-Themen.
Ja.
Und da bist du halt ganz schnell in dem Suizidbereich. Also das greift alles ineinander über. Und ja, da kann man, das ist nicht normal. Man muss aber drüber reden. Und ja, die wollen auch drüber reden. Und das ist, und die wollen nicht, dass wir Erwachsenen über sie reden, sondern die wollen mitreden.
Auf Augenhöhe.
Ganz genau. Und da sehe ich noch also wirklich ein Defizit. Ich kann nicht alles machen, aber ich probiere es. Also ich versuche mich da jetzt auch in die Richtung mit weiter zu engagieren. Und dafür gründe ich einen Verein, der ist jetzt da, Knietzsche Herzensbildung e.V. Das sind Sachen, wo dann Projekte auch möglich gemacht werden, die so ein bisschen, die keine so eine starke Lobby haben, dass die Finanzierung auch steht. Ich habe ja auch für Demenz gearbeitet beispielsweise, für das Bundesfamilienministerium und die Alzheimer-Gesellschaften. Da ist dann schon mal ein Budget da, weil das auch so ein wichtiges Thema ist. Aber beispielsweise hier in unserer Branche Sternenkinder.
Ja.
Das ist so wichtig und das ist so auch für die Geschwister, Kinder und natürlich auch für die betroffenen Familien. Das ist ein Thema, was erklärt werden sollte. Und
ja, das stimmt.
Da gibt's noch einiges, was wir sozusagen auf unserer Herzens-To-Do-List haben.
Ja, also geht nicht aus, geht weiter. Was wünschst du dir auf für deinen letzten Weg? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Du warst jetzt ja auch schon wirklich, du hast ja schon erzählt, du warst in Ghana. Vielleicht kann ich das mal ein bisschen die Zuhörer mitnehmen. In Ghana werden Särge gestaltet nach dem Wunsch des Verstorbenen. Also zum Beispiel, wenn einer im Formel-1-Auto sitzen möchte, dann wird das aus Holz ein Formel-1-Auto gebaut oder ein Klavier oder unterschiedlichste Dinge.
Eine Cola-Dose.
Eine Cola-Dose, genau. Oder ein Lippenstift. Also alles möglich. Was wäre für dich so dein Weg?
Für mich hat eine Bestattung weniger Relevanz als das, was danach passiert.
Mhm.
Also ich wünsche mir für mich und für jeden anderen auch ein schmerzfreies Leben. Ich bin wahnsinnig dankbar für die Entwicklung in der Palliativmedizin, palliative Versorgung. Das sind eins auch meiner Herzensthemen. Das ist so wichtig, aber die Leute erfahren oft erst davon, wenn sie da sind. Also es ist auch völlig unterrepräsentiert in der Kommunikation. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in Ghana übrigens auch die lauteste Musik ever gehört habe. Da werden Volksfeste gefeiert und Riesenplakate aufgestellt mit dem Bild des Toten. Schon Dörfer weiter wird eingeladen und dann bringen die Leute ihr bestes Essen mit und haben ihre besten Klamotten mit. Man läuft nochmal um den Verstorbenen. Der wird irgendwann angeschrien, sodass du fast einen Herzinfarkt kriegst und der, um zu gucken, dass er wirklich tot ist und so. Das habe ich da auch erlebt und sowas ist zum Beispiel für mich persönlich jetzt kein Wunsch, dass alle kommen und Anja verabschieden, ist gar kein Ding. Also so gerne ich auf Friedhöfe gehe, glaube ich nicht, dass da die Seele sozusagen da noch in dem toten Körper noch drin ist. Also ich gehe davon aus, dass da irgendwie das viel Entscheidendere ist, dass man mit einem guten Gefühl für das, was danach kommt, gehen kann.
Mhm.
Und das ist bei mir mal so, mal so. Also da habe ich schon, seit ich ein Kind bin, eigentlich eine konkrete Vorstellung. Und ich habe auch noch nie mich von der Realität bremsen lassen. Mit meinem verstorbenen Opa mit 10 habe ich mich unterhalten. Da wurde ich auch nicht mitgenommen zur Bestattung. Ich durfte mich nicht verabschieden, weil sie dachten, das ist zu viel für mich. Und meine Mutter war mit sich beschäftigt. Das war damals halt auch so.
Das stimmt.
Und ich habe mir dann meinen eigenen Weg gesucht. Erst habe ich gedacht, ich werde nie wieder lachen, weil das war ja ganz schlecht von mir. Also mir die Schuld auch gegeben, mich nicht von meinem Opa zu verabschieden, den ich wahnsinnig geliebt habe. Und habe dann schnell gemerkt, dass es nicht geht. Das ist bei Kindern, die witzig sind, in einer halben Stunde erledigt, das Nicht-Lachen. Also habe ich angefangen, jeden Abend ihm zu erzählen, was ich erlebt habe.
Yeah.
Und das sind so Strategien, die ich in mir hatte. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin ein sehr resilienter Mensch und mit der Kreativität habe ich anscheinend früh schon solche Lösungen für mich gefunden, statt traurig zu Hause zu liegen, habe ich Wege gefunden. Das sollte man aber nicht von einem Kind verlangen. Nee, also man sollte Kindern Möglichkeiten anbieten. Und deshalb glaube ich mit einer, das ist mein aktuelles Buch, Knietzsche und das Leben nach dem Tod, ich bin eine sehr große Verfechterin zu glauben. Und zwar seinen eigenen Glauben zu finden und nicht irgendwie nur was nachzuplappern, sondern einfach so sich daran zu erinnern, was man als Kind geglaubt hat und ruhig mal ein bisschen rumzuspinnen. Nietzsche sagt da, der Tod ist das größte Geheimnis im ganzen Universum. Was nach dem Tod passiert, weiß niemand. Kein Lehrer, kein Professor, kein Pfarrer und noch nicht mal eine Hellseherin. Ja. Also glaub doch, was schön ist. Das ist die einzig logische Maßnahme. Und Kinder können das ganz natürlich.
Ja.
Und Erwachsene verlieren das ganz oft in unserer Gesellschaft. Und da versuche ich immer wieder auch so eine kleine Lanze dafür zu brechen, dass man die Fantasie in sich wieder wachrüttelt.
Ja. Ja, es wird so viel verschüttet, ne? Bei Erwachsenen durch, also verschüttet in Form von, weil ich glaube, jeder hat auch als Erwachsener eine Idee oder eine Vorstellung, was danach kommen kann. Und es muss nicht unbedingt religiös sein. Aber man traut sich vielleicht, das nicht auszusprechen oder man lässt die Fantasie gar nicht den Lauf, zu sagen, ich mal's mir jetzt mal schön.
Ja, was daran liegt, dass wir so eine übergebildete Nation sind und wenn man besonders schlau ist, ist man Atheist, weil es ja ein bisschen uncool ist, zu glauben. Das ist, hat halt in unserer Gesellschaft alles eine Wendung genommen, die manchmal ja so ein bisschen fern ist von Fantasie. Also als ob Fantasie nur den Kindern gehören würde, was ja totaler Quatsch ist.
Ja.
Man sollte das wieder gesellschaftsfähig machen und sich nicht schämen, darüber zu reden. Das ist so, im engen Freundeskreis macht man das sicherlich sowieso, aber man würde sich scheuen oder denken oder Angst haben, dass jemand denken könnte, man ist ein kleiner Idiot, wenn man glaubt, dass was Schönes passieren könnte. Und das muss irgendwie weg. Also weil ich denke, das ist der Punkt, wo die Angst liegt vor dem Tod und aber auch die Hoffnung liegt. Also wenn man es schafft, da schöne Gedanken reinzubringen, ist ganz viel erledigt. Und deshalb ist es halt auch so für alte Leute so wichtig. Und deshalb sind die so dankbar, dass es das gibt.
Ja.
Mir hat eine Frau neulich bei einer Veranstaltung erzählt, dass ihr Vater, der inzwischen verstorben war an Krebs, dem hatte sie das Sachbuch geschenkt. Also daran kommen wir auch wieder dafür, dass es mehr für Erwachsene oft ist oder nicht mehr, aber auch für Erwachsene ist. Und irgendwann war das so weit in seinem Krankheitsverlauf, dass er ins Hospiz gekommen ist. Und sie hat gesagt, er hat außer seinem Schlafanzug der Zahnbürste nur eine Sache mitgenommen und das war dieses Buch. Und als er dann da war, hat er auch immer wieder von seinem Geld dann noch welche bestellt, um die irgendwelchen Leuten, die er da kennengelernt hat, dieses Buch zu schenken. Also der hat da so viel drin gefunden für sich, was ihn beruhigt hat. Also manchmal... Man merkt mir ja an, wenn ich irgendwo bin, dass ich eine kluge Frau bin. Das ist für viele dann, glaube ich, ganz spannend, dass ich, als ob ich die Erlaubnis geben würde, glauben zu dürfen.
Ja.
Das ist, da ist irgendwas verdreht in unserer Gesellschaft. Wenn wir es auflockern können, wäre schön.
Auf jeden Fall. Das ist ein schönes Schlusswort. Wenn wir das auflockern können, wäre es schön.
Ja, arbeiten wir dran, wie wild und immer weiter, du und auch mit dem Podcast, wenn das Leute ja erreicht. Ich glaube, das ist immer, da es muss nur einer bisschen die Angst genommen werden, dann haben wir hier schon einen schönen, guten Job gemacht am Nachmittag.
Ja, das stimmt. Liebe Anja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für das tolle Gespräch, für deine Einblicke in Nietzsche. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine tolle Bewertung und über Sterne. Möchtet ihr keine Folge verpassen, dann abonniert diesen Podcast. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund. Eure Sonja.